Den Predigtext zu dem Thema, wie werden wir mit Frust fertig, lese ich aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 18. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich mache. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leicht unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Wir wollen, soweit wir es können, uns zum Gebet erheben. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wir danken dir, dass du da bist, dass wir mit all den Fragen, Zweifeln, mit all dem Frust unseres Lebens zu dir kommen können. Herr Jesus Christus, danke, dass du in unser Menschsein hineingekommen bist und dass du all unsere Schuld, unser Versagen, unseren Zweifel, unseren Frust, dass du das alles ausgehalten und ertragen und ans Kreuz hinaufgetragen hast. Danke, Herr, dass du auferstanden bist, dass du diese letzte große Grenze von Frust und Traurigkeit, den Tod, überwunden hast und uns mit hineinnehmen möchtest in dein Leben. Danke, Herr, wir beten dich an. Und wir bitten dich zugleich auch für all diejenigen unter uns oder auch die gerade heute nicht unter uns sein können, die in Frust sind, in Traurigkeit, in Krankheit, in Schmerz, in Anfechtung. Bitte sei ihnen besonders nah. Trage sie, segne sie, stärke sie. Und Herr, stellvertretend für viele wollen wir dir doch heute ganz besonders die Eva Weber und den Rainer Rezek anbefehlen. Sei ihnen nah, hilf ihnen, verherrliche dich an ihnen. Herr, wir denken auch an unsere Geschwister überall auf der Welt, die in Drangsal und Verfolgung, in Gefängnissen und Lagern um des Glaubens an dich willen sind. Bitte bewahre sie in dir und stärke sie auch und sei ihnen ganz nah. Herr, und dann freuen wir uns jetzt einfach auf dein Wort und bitten dich für unseren Bruder Schäffbruch, dass du ihm viel Freude und Vollmacht schenkst, uns dein Wort zu sagen. Danke, Herr, bitte rede du zu uns. Amen.
Thank you. Liebe Schwestern und Brüder, das mit dem Frust ist ein ganz besonderes Problem der Jesusleute. Ich war ja 40 Jahre im Gemeindedienst. Und wir kommen jetzt in ganz viele Gemeinden. Und Sie können sich nicht vorstellen, in jeder Gemeinde ganz, ganz tiefer Frust. Und die Mitarbeiter sagen, wir können nicht mehr. Wir schaffen und schaffen. Man muss ja immer zu denen gehen, die in der Küche stehen. Die sagen, wir kriegen es einfach nicht mehr hin. Uns passiert trotzdem nichts. Ganz große Pläne und Modelle und Aufbrüche. Für uns, wenn wir hier in Berlin sind, staunen wir ja, wenn wir da U-Bahn sitzen oder S-Bahn, über die Reklamen, was alles angeboten wird, was für die Menschen interessant ist. Toll, ich will es gar nicht aufzählen, alles Verrückte wird angeboten. Wie will ich da noch das Evangelium von Jesus unterbringen? Also unsinnig. Können Sie Plakate kleben, wie Sie wollen und Zettel verteilen. Und wie soll das bei den Menschen noch ankommen? Im Alten Testament wird erzählt von einem ganz großen Gottesmann, das war der Elia. Der war ein Held, ein Titan. Der gottlose Ahab, ein jämmerliches Menschenbild unter der Kuratel seiner Frau Isebel, aber ein Dämon, Vertreter des Heidentums. Vor dem steht Elia, unerschrocken. Der Gott, vor dem ich stehe, ist was Wunderbares, wenn einer Glauben an den lebendigen Gott hat. Da kann er alles machen, kann ihn niemand umwerfen, doch. Der Misserfolg ist Frust. Da rennt er wie ein Wilder durch die Wüste und sagt, Herr, ich will sterben. Schluss, ich mache nicht mehr mit, ich steig aus. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Die hatten auch schon diesen Frust im Dienst für den Herrn. Aber Gott lässt keinen los und hat auch den Elia nicht losgelassen. Und deshalb erleben Sie, wenn Sie im Dienst für Jesus sind, sehr, sehr viel Frust. Und da will man immer weitermachen, da hat man keinen Mut mehr, weil man scheitert, weil man keinen Erfolg sieht. Jetzt muss ich Ihnen sagen, dass es das Geheimnis Gottes war in der ganzen Reichsgottesgeschichte. Der größte Ostafrika-Missionar, Ludwig Krapf, hat ja Wahnsinniges gewirkt. 6 Jahre Äthiopien, dann starb seine Frau in Mombasa und sein Kind, schon vorher ein Kind verloren in der Wüste. Und er hat in seinem ganzen Leben keinen einzigen Menschen zu Jesus gebracht. Doch einen schwer kranken Mann, der nur noch einen Monat lebte. Das war der Einzige. Das war seine ganze Lebensfrucht. Wenn Sie heute nach Nairobi reisen, im Zentrum des großen Museums, ist der größte Saal Ludwig Krapf gewidmet. Und jedes Schulkind in Kenia, im letzten Kral, kennt den Namen Ludwig Krapf. Und sagen, das war der, der unser Land so geprägt hat. Er hat keine Frucht gesehen. Genauso wie Sie bei Ihren Enkeln. Und das ist vielen Reichsgottesarbeitern so gegangen. Ich kenne viele dieser Chinesen, die 23 Jahre im Straflager waren, die, wenn die erzählen, dass sie so furchtbar, wo alles ausgelöscht war. Einer, der hat in der Gefängniszelle sich selber das Leben nehmen wollen, hat die Birne rausgeschraubt, wollte sie den Stromschlag zuführen. Dann hat er sich geschämt, dass ich dem Herrn so eine Schande mache. Und er war einer dieser großen Glaubenszeugen, durch den diese riesenhafte Erweckung mit 130 Millionen Jesusleuten angestoßen ist. Warum macht denn das Gott so? Weil er uns immer zeigen will, du kannst es nicht, aber ich. Und da schleicht sich bei uns immer wieder ein, dass wir meinen, wir sind es doch, die das können. Und deshalb mein erster Punkt, Gott führt seine Leute in große Tiefen. Also der Paulus war schon ein Held. Er war ein Pharisäer, ein Theologe ohnegleichen. Wer kann das von Ihnen sagen? Ich bin gewandelt im Gesetz unsträflich. So wollte ich gern einer sein. Und dann hat ihn Gott in die Tiefe hinuntergestoßen, dass er seine Sünde erkannt hat. Das ist der Anfang von allem Glauben. Dass sie an sich selber verzweifeln. Wissen Sie, man wird ja nicht Christ durch fromme Lieder. Sondern dass man an sich selber zerbricht. Herr, gehe vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Das heißt, ich bin ein verlorener Mensch. Ich werde allein durch deine Gnade gerettet. Und komme allein durch dich, durch dein Blut, zu einem neuen Leben. Aber das ging beim Paulus weiter. Man kann es ja gar nicht zählen, wie viele Jahre er unnütz im Gefängnis zugebracht hat. Und dann noch so ein Evangelist und Missionar wie er, der ruhelos umherzog. Und dann musste er die Nerven haben, noch ganz anders als Rainer Retz sagt jetzt. Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat sitzt da. Und in der Gemeinde geht es drunter und drüber. Und das war besonders schlimm in der Gemeinde. Wir wissen ja, wie die Gemeinde in Korinth entstanden ist. Aus einer ganz großen Not. Paulus hat monatelang gewirkt in der Synagoge und keine Frucht. Hätten sie gar nicht durchgehalten. Dann hat der Herr gesagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das gibt's doch nicht. Wo? Und in dieser Stadt Korinth passiert das Schreckliche, dass diese kaum bekehrten Leute der Sucht dieser Welt erliegen. Was ist die Sucht dieser Welt? Wir sind die großen Macher der Machbarkeitswahn. Nicht bloß im Berliner Flughafen, nicht bloß in Stuttgart 21. Im ganz Kleinen, wir machen das alles und die Frommen. Wir machen Erweckung, wir machen wachsende Gemeinde, wir machen das alles ganz toll. Und sie scheitern schon beim kleinsten Hausbesuch und geben auf. Bei Paulus war das so schrecklich. Die haben sie als Superapostel ausgegeben. Die haben gesagt, Paulus ist eine mickrige Erscheinung. Er war das offenbar auch. Aber dass sie noch drauf rumgeritten sind. Die haben gesagt, wenn der Paulus kommt, sieht erbärmlich aus. Der Paulus war offenbar gar keine imponierende Persönlichkeit. Und wir suchen immer wieder auch im Geistlichen dieses Imponieren, dieses Darstellen, dass die Welt was sieht. Guck mal, wir sind die Christen. Ja, die Linksautonomen haben gestern Abend eine Menge Leute auf die Straße. Was kriegen wir nie hin? Gott sei Lob und Dank. Wir sind eine kleine Schar, wie der Kreis, den Jesus um sich gesammelt hat. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben, das Gottesprogramm. Und das führt Gott durch, auch mit versagenden und scheiternden Leuten. Ich habe es bei meiner ersten Gemeinde erlebt im Schwarzwald und als wir nach Stuttgart gezogen sind, in Ludwig-Hofer Gemeinde. Wir haben angefangen mit der Jugendarbeit in den 70er Jahren, waren großen, turbulenten Jahre der Studentenunruhen. Im Presbyterium alle Ältesten, Beter, Jesusleute. Und nach wenigen Wochen gibt der Jugendsekretär alles auf und haut ab. An diesem Abend, ich sehe noch unseren Professor der Gynäkologie, ein ganz großer Mann, wir hatten alle Tränen in den Augen. Wie geht es jetzt weiter? Und wir haben gebetet. Und der Herr hat einen Aufbruch geschenkt. Großen Aufbruch. Und die jungen Menschen, wir sind nie mehr auf die Idee gekommen zu meinen, wir seien es gewesen, waren Wunder. Darum führt Gott seine Leute in ganz große Tiefen. Und wenn wir jetzt sie einzeln hören würden, würden sie erzählen, ich weiß auch nicht, warum die Krankheit bei mir nicht weiß, ich weiß auch nicht, warum ich so schwach bin und ich weiß auch nicht, warum wir solche Probleme in der Ehe und in der Familie haben. Gott führt seine Leute in große Tiefen, nicht bloß den Paulus, in Schwierigkeiten, in Hindernisse. Paulus sagt, Gott tut seinen Schatz, den Schatz des Evangeliums, er selbst, der in schwachen Menschen wohnen will, in unansehnliche Pötte, die aussehen wie ein Abfalleimer, in unansehnliche Pötte, keine ehrenvolle Gefäße. Paulus sagt, wir wirken auf die Umwelt. Ja, Sie wissen doch, wie Christen auf die Umwelt wirken. Keiner ihrer Nachbarn denkt über sie was Positives, auch wenn sie noch so viele schöne Versuche machen, ihm was Gutes darzustellen. Sie sind für jeden Nichtchristen trotzdem ein Heuchler. Müssen Sie was wissen. Realistisch denken. Muss ja so wirken. Die wollen fromm sein. Und der Paulus sagt, Gott schafft seinen Schatz in unansehnliche Gefäße. Und ihm wird immer das bewusst, ich bin ein ganz kümmerlicher Mensch. Was kann ich schon wirken, auf dass die überströmende, die überschwängliche, die überschäumende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Sie wissen, wie das in der Christenheit zu allen Zeiten ein Versuch war, in allen Jahrhunderten ein jubilierendes Christentum zu machen. Jubilierende Gemeinde, sieghafte Gemeinde. Bei uns in Württemberg war eine Frau, eine Familie, eine fromme Familie. Drei Kinder haben sie das Leben genommen. Die haben den Grab immer noch jubiliert, aber es war nicht echt. Wir dürfen auch von den tiefen Nöten unseres Lebens sagen, aus tiefer Not schreie ich zu dir. Krankheitsnöten, Bedrängnissen, so wie der Paulus sagt, wir sind von allen Seiten bedrängt. Dann kommt das Herrliche, aber wir haben keine Angst. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht, wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen, wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Der Normalzustand der Jesusgemeinde, und wenn wir jetzt mit den Missionaren sprechen können, könnten, die irgendwo im Südsudan sitzen, nachdem der Bürgerkrieg wieder aufflammt. Immer das Gleiche. Totaler Frust. Alles umsonst, die machen immer weiter. Im Interesse Gottes arbeitet der Normalzustand, ich mache immer weiter. Großer theologischer Lehrer von mir, Walter Lach, das Albrecht-Bengel-Haus gegründet hat, während Birkach war als Pfarrer, hat einmal einfach gesagt, jetzt hacke ich Holz, da kommt was raus, aber beim Geistlichen kommt gar nichts mehr raus. Und gerade er, der so viel Prägungen hinterlassen hat. Gott gebraucht Werkzeuge, aber er will, dass ihre Schwachheit vor der ganzen Welt sichtbar wird. Das war so schön bei unserer Ludwig-Hofacker-Kirche, wo ich für 30 Jahre Dienst tun durfte, Ludwig-Hofacker, dieses Wrack, der jeden Tag einen Einlauf brauchte, damit seine Innereien überhaupt arbeiten, der so schwach war, dass man ihn in der Kirche kaum verstehen konnte, der so Kopfschmerzen hat, der 30 Jahre alt wurde, der nur 100 Predigten gehalten hat, aber wie unser Württemberger Land bis heute geprägt hat, das hat Gott getan durch diese Werkzeuge. Sie können das von all den Leuten erzählen, von Calvin und von den zerbrochenen Menschen. Und in der Missionsgeschichte, Neukirchener Mission in Ostafrika, 40 Ruhrerkrankungen, dann sagt der Missionar, schreibt heim, ich habe keine Kraft mehr. Aber ich blicke auf Jesus, das hält ihn. Unser Freund Peter Hane hat ein Buch geschrieben, das ist ein Missionsbuch ohne Gleichen. Ich freue mich, dass das im Spiegel-Bestsellerliste ganz oben steht, nicht aufgeben. Das ist die Methode, wie Jesus arbeitet. Bei Peter Hane am besten zu sehen, wie das die Welt sucht. Die merken doch, dass das alles ein Bluff ist mit dem Erkennen und mit dem Können. Wir schaffen das, Frau Bundeskanzler. Wir schaffen es eben nicht. Yes, we can. Wir schaffen es eben nicht. Wir brechen alle ein. Wir sind frustriert und wir können nimmer. Und die Spannungen unseres Volkes gehen uns über den Kopf. Aber der Herr. Und das ist so wichtig. Im Reich Gottes, in unserem Dienst, in dem wir arbeiten. Hermann Betzel war ja Kirchenpräsident in Bayern und es gibt ganz wenige solcher Bischöfe oder Kirchenpräsidenten wie Hermann Betzel, dessen Schriften heute immer noch zu lesen sind. Er sagte, es ist die große Not der Jungen, dass sie immer meinen, sie müssen das Äußere so stark herausstellen. Das ist ja ganz wichtig und wir freuen uns, dass junge Leute, ihr Jungen, waren da auch jung, unser Herz ist immer noch jung. Wir müssen doch das so toll darstellen können, wie es die Welt doch kann, muss doch möglich sein. Aber wir vergessen den Inhalt, dass alles nur der Inhalt ist. Im schäbigsten Gewand, was ist denn der Inhalt? Das sind die ersten 6 Verse, lesen Sie mal von diesem Kapitel. dass Gott einen hellen Schein in unsere Herzen gibt, eine Jesus-Erkenntnis. Und das ist das Allerwichtigste, dass die Welt Jesus erkennt. Da ist die Form gar nicht wichtig. Weder die konfessionelle Form, noch der Ritus, noch die Kerzen, noch der Prediger, noch die Taläre und was wir alles haben. Und ich habe gestern 12 Kerzen in der Gedächtniskirche auf dem Altar gezählt, als ob es auf die ankäme, dass Christus erkannt wird. Der Gott dieser Welt hat den Menschen den Sinn verblendet, dass sie Christus nicht erkennen können. Das Evangelium ist die einfachste Sache der Welt. Wie hat Jesus in Gleichnissen geredet vom guten Hirten? Eigentlich könnte jeder Mensch das verstehen. Kommt her zu mir, seid mühselig und beladen. Der Gott dieser Welt hat den Blick vernebelt, dass sie nicht das helle Licht des Evangeliums sehen können. Und darum sagt Paulus in diesen ersten Versen, die vor unserem Abschnitt stehen, wir predigen nicht uns selbst. Wir können den Leuten auch nicht was vorspielen. Guck mal, wie schön ich bin und was wir Christen alles Tolles machen. Aber wir können ihnen die Geschichte erzählen von zerbrochenen, gescheiterten Menschen. Sagt, ich habe es einmal ohne Jesus probiert und ich bin schrecklich eingebrochen. Und wissen Sie, dass das jeden Tag so geht? Wir haben Wochen und Monate hinter uns mit einer Frau, wo wir nachts kaum geschlafen haben, weil die Sorgen uns erdrückt haben, die Ängste um andere Menschen, wo wir zum Herrn geschrien haben. Und dann erlebt man immer wieder, erlebt, aber der Herr ist da, gibt uns Raum. Einmal um 4 Uhr bin ich an meinen Stehpult gegangen. Mir waren ganze Worte der Schrift wieder neu aufgegangen. Das war herrlich. Unser Thema ist immer wieder, dass die Erleuchtung geschieht zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus. Ein langer Satz. Dass durch uns entstünd, dass Menschen Jesus erkennen. Wenn sie Jesus erkennen, haben sie alles. Das Leben, die Freude, Ewigkeit, Errettung und Gnade. Paulus sagte in diesem Zusammenhang immer, das ist getan, damit wir uns nicht überheben. Was ist denn das Überheben? Sie wissen, dass man Kraftmeierei tut. Ich bin gerade in meiner Bibellese im Hesekiel-Buch, ein schwieriges Buch, aber das spielt eine ganz große Rolle. Da waren die großen Städte im Libanon. Und da sagt Gott, ich will dich demütigen. Warum demütigt uns Gott? Weil er das nicht brauchen kann, dass wir so tun, als ob wir sterblichen Menschen ohne die Erlösung von Jesus leben können. Es war bei Babel das Schlimme. Wenn wir da im Pergamonmuseum durchgehen, nicht dieses Strahlen, wir Menschen, wir machen das schon, wir brauchen keinen Gott. Wir leben ja mitten in der letzten Endzeit, wo noch einmal der Mensch des Widerspruchs sich erhebt, wieder Gott und sagt, wir machen doch die neue Welt. Ich glaube nicht, dass man einen dritten Tempel dafür bauen muss. Der Mensch des Widerspruchs setzt sich in den Tempel Gottes, das ist die Gemeinde. Und da tobt er schon, wir machen das. Kein Mensch in keinem Jahrhundert hat einen Menschen bekehren können, das kann nur Jesus selber. Und wir können nur Wasserträger sein in diesem Dienst und darum gibt es so viel Frust. Ach Herr, wir wollen doch in deinem Dienste stehen, aber wie haben sich dort in Korinth diese Superapostel ausgebreitet, die mit ihren Gaben brüsteten, was sie alles konnten, in fremden Sprachen reden, was sie Heilung und Wunder vollbracht haben. Und der Paulus sagt, ich bin's nicht. Der Herr hat mich tief geführt und die Schwachheit wurde offenbar. Und jetzt kommt mein nächster Punkt. Das erste war, Gott führt seine Leute in große Tiefen. Da macht man beglückende Erfahrungen. Was sind denn die beglückenden Erfahrungen? Dass sich ein Paulus nicht überhebt, ein Pfahl im Fleisch. Wenn Sie einen Spreisel im Finger haben oder unter den Nagel haben, dann wissen Sie, wie das wehtut. Aber ein Pfahl, ein Zaunpfahl im Fleisch, das tut weh. Und Paulus sagt, das gibt's, dass gläubige Leute einen Pfahl im Fleisch haben, was das auch ist, der ihn wahnsinnig schmerzt, damit die Kraft Gottes in ihrem Leben Raum bekommt. Denn meine Kraft vollendet sich in deiner Schwachheit. Ich kann Ihnen sagen, ich lese ganz viele Bücher der vergangenen Jahrhunderte, weil ich meine immer wieder, die Stimme der vergangenen Jahrhunderte ist bei uns verloren und da habe ich mir immer wieder Literatur gekauft. Und der größte evangelische Prediger Frankreichs war Adolphe Monod. Und er hat vom Krankenbett aus mit 52 Jahren vor seinem Sterben diese wunderbaren Reden an die Gemeinde gehalten. Mit kleinen Kreis, den er Gottesdienst gehalten hat, hat er gesagt, das ist ja der Sinn der Krankheit, dass mein Fleisch immer weiter abstirbt, auf dass Christus mein Alles wird. Und ich kann das nur einüben, auch in der äußersten Schwachheit. Und dann kommt der Triumph von Christus erst recht zum Sieg, wenn mein ganzes Leben zerbricht. Was ist denn das herrliche Christus in uns? Ach, das ist heute bei uns, die wir in dieser Wohlstandsgesellschaft leben, ja so an den Rand gedrängt, dass man morgens kaum zur Morgenandacht und zur Stille kommt und zum Gebet. Und darum, was soll denn bei uns noch an Vollmacht drin sein? Und dann muss uns Gott manchmal wieder dorthin führen, dass er sagt, du, ich will in deinem Leben alles sein und will das tun. Und der Paulus sagt dann gerade, ich will mich rühmen meiner Schwäche, weil dadurch die Kraft von Christus sichtbar wird. Römer 5, wir rühmen uns der Trübsale, damit das nicht missverstanden wird, als ob ich das treiben könnte, als ob ich das machen könnte. Eine Missionsärztin schrieb aus Afrika, es ging in den letzten Wochen durch viel Not und Verzweiflung. Aber der Herr war da und stärkte mich. Und dann wird es auf einmal sichtbar, dass das alles ist. Paulus sagt, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Ja, wie geht man das denn überhaupt auf das Unsichtbare, auf Christus blicken? Und wissen, Christus hat mich erwählt und hat mich in seinen Dienst gestellt und mein Leben wird zum Segen und ich darf voll Freude sein. Ich glaube, das hat kein Liederdichter mehr erreicht, was ihr Berliner Paul Gerhardt geschafft hat. Die größte Katastrophe Deutschlands zu durchleiten, der größte Bevölkerungsschwund, den Berlin je erlebt hat, die größten Nöte und Verzweiflungen, Armut und Elend. Und dann zu reden, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch? Dann singt er von den Leiden dieser Welt und von der himmlischen Herrlichkeit, auf die er zuwandert. Und das ist ein Panorama, so wie es uns die Bibel gibt. Das ist zeitlos. Wir dürfen es in unseren Tagen anders singen und dürfen neu machen. Aber die Tiefe müssen wir wieder erreichen, dass Christus allein die Mitte meines Lebens ist. Da macht man ganz beglückende Erfahrungen. Und ich kann bloß sagen, je schwerer die Niederlagen sind, rechne ich mit der Kraft von Jesus. Und das, was wir heute in aller Welt erleben, wir haben ein Wachstum der Jesusgemeinde, wie es in 2000 Jahren noch nie gegeben hat. Und das in allen Ländern, wo Verfolgung herrscht. Wo die Christen an die Wand gedrückt sind, mundtot sind, umgebracht werden, ihre Kinder getötet werden, wie in Nordnigeria, wo am schlimmsten, noch schlimmer als bei der ISIS, der Terror der Verfolgung wütet. Und die Christen segnen ihre Feinde und haben die Jesusfreude im Herzen. Und unzählige Muslime finden Jesus. Unzählige Muslime. Nirgendwo in der Welt kommen so viele Muslime zu Jesus wie dort in der blutigen Verfolgung Boko Haram im Norden Nigerias. Aber in Nordkorea ist nicht anders, in Laos, in Kambodscha ist nicht anders, in Zentralasien, in Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan. Wunderbar, wie das geschieht, die überfüllten Kirchen in Kuba. Dann fragen Sie, was bei uns der Fehler ist. Unsere Verbindung mit Jesus stimmt nicht mehr. Wir sind stark und wollen für Jesus was tun und wir vergessen, dass wir arm, blind und bloß nackt sind. Und wir brauchen den Heiland für uns selber und dann können wir es der Welt verkündigen. In der großen Freude. Und jetzt noch ein letztes, darum werden wir nicht müde. Darum werden wir nicht müde. Das Outfit unseres Lebens, wie erscheinen wir Christen der Welt, das ist uns heute wichtig. Und es ist eigentlich in jeder Gemeinde viel Bemühung da. Wie können wir das der Welt noch besser darstellen? Was hat sie allein im Bereich der Grafik getan? Die Missionswerke, die haben alle großformatige Blätter und die werden toll mit Farbbildern. Ich kann sie bloß nicht mehr lesen. Ich habe gar keine Zeit mehr bei mir. Haben Sie die Kraft noch, die langen Blätter zu lesen? Also das Outfit ist uns ganz wahnsinnig wichtig. Ich habe auch immer die kleinen Missionsplätzchen sehr geliebt, die ganz schlichten. Früher waren sie hektografiert, Aber was drin stand, das war oft so toll. Was Jesus gewirkt hat, und das interessiert mich immer wieder, nicht die Bauten und nicht die Organisationsfragen, sondern das, was Christus wirkt, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, Paulus gibt das den Korinthern gern zu, alles, was er über mich Schlechtes sagt, okay, aber das wirkt eine Sehnsucht nach der ewigen und über allen Maßen wichtigen Herrlichkeit. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Darum werden wir nicht müde, auch wenn unser äußerer Mensch verdirbt. So wird auch der innere von Tag zu Tag. Was ist der innere Mensch? Christus in uns. Wird immer stärker. Das ist so was Großes. Die Gemeinde hat den größten Schatz in ihren alten, pflegebedürftigen Mitgliedern. Gehen Sie der Mannskranken bitte. Da gehen Sie jedes Mal gestärkt weg, wenn die noch klar im Kopf sind. Wenn die Ihnen sagen, wie die innere Freude groß ist und die Vorfreude auf die Herrlichkeit, da geht es nicht mehr um Preise im Discounter und wie billig das Benzin ist. Da geht es plötzlich um die großen Lebensfragen. Da geht es um das Heil in Christus, in dem ich geborgen sein kann. Der Geist des Glaubens, der in mir wirkt. Wir sehen ja heute, dass dieses kümmerliche Leben des Apostel Paulus war kümmerlich. Im Schiffbruch und von Räubern überfallen und von den Gemeinden angegriffen und im Gefängnis gesessen und angefeindet, von der jüdischen Gemeinde gehasst, dass dieses Leben des Paulus so eine Frucht geschaffen hat. Es gab am Ende, als Paulus starb, im ganzen Römerreich keine Stadt, das ist ein riesen Römerreich, war die ganze damalige Welt, wo es nicht eine Jesusgemeinde gab. Oft war Paulus gar nicht hingekommen. Es waren nur durch andere weitergetragen worden. Der Herr wirkt wunderbar. Und in dieser schweren Zeit, in der wir leben, in dieser letzten bösen Zeit, wo die antichristlichen Mächte so stark wüten, und wir wissen ja, dass das noch ganz anders losbrechen wird, wenn die Hass auf Jesus, Hass ausgerichteten islamischen Druckwellen losgehen, die Terrorwellen losgehen, wie sie in vielen Ländern toben, wie unsere Schwestern und Brüder in Ägypten das erleben, wo wieder ein Prediger des Evangeliums umgebracht wurde. Wir sagen, der Herr baut sein Reich in dieser letzten bösen Zeit und wir dürfen dabei sein. Welch ein Dienst! Gibt es was Größeres? Wenn ich mich verzehren darf in diesem Dienst für ihn. Herr, brauche mich, benütze diese Gemeinde in diesem Berlin, noch einmal deinen herrlichen Jesusnamen, dein wunderbares Evangelium bekannt zu machen, dass es viele Menschen ergreifen. Wie kommt denn das dazu, dass diese Herrlichkeit von Jesus aufstrahlt? In den ersten Versen dieses Kapitels steht es nochmal drin. Wir fälschen nicht Gottes Wort. Wir tricksen nicht, sagt Paulus. Man kann ja tricksen, um Menschen nach dem Mund zu reden, auch in unserer gottlosen Zeit heute. Nein, wir empfehlen uns allen Menschen durch Offenbarung der Wahrheit an ihrem Gewissen. Das Evangelium geht nicht durch den Kopf. Es ist kein rationales Problem. Das ist ein Gewissensproblem, wo meine Sünde aufgedeckt wird, wo ich den Heiland Jesus erlebe, der mein Leben rettet, der mich neu macht und wo ich das erleben kann. Ach, das ist ja so schön. Gott, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Und Petrus sagt das später noch in seiner Weise im ersten Petrusbrief, bis der Morgenstern aufgeht und das Morgenlicht in euren Herzen aufleuchtet, das ist so wunderbar, diese Sonne Jesus in unserem Leben aufleuchtet, als die Botschaft für die Welt, da haben sie keinen Frust. Der junge Prediger, der im Jahr 1935 die große ostafrikanische Erweckung anstoßen auf der Place Okigesi in Ruanda, hat nur wenige Wochen gewirkt, dann hat der Herr schon heimgerufen. Aber das Feuer war nicht mehr zu löschen. Er hat nur aus einem erfüllten Herzen diese Jesusfreude weitererzählt. Und dazu beruft sie der Herr. Da gibt es keine überarbeiteten Leute mehr, da gibt es nur noch Zeugenberichte. Und da sind wir nur, Zeugenberichte. Wir können das Reich Gottes nicht bauen, aber er hat uns zu Zeugen gemacht, unser Herr. Er soll das bezeugen vor der Welt. Ganz schlicht, wie wir es erzählen, so ist es gewesen bei uns. Und ich bin ein unwürdiger und fehlsamer Mensch, aber der Herr ist da. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, es ist Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Amen.